Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Liebe Gemeinde Bogenhofen, liebe Gäste, liebe, die ihr schon angekommen seid fürs Schuljahr, ihr Lieben, die ihr irgendwo zuschaut, ich möchte heute mit euch ein Thema besprechen, das mir schon lange auf dem Herzen liegt, schon lange. Ein Thema, das nicht leicht ist für mich anzusprechen, weil so viel Herzblut damit verbunden ist. Die Frage ist eine biblische. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Das kommt aus dem Psalm 119. Wir haben vorhin von Elisabeth die Freude, die ersten 8 Verse zu hören. Und der 9. Vers gleich anschließend stellt diese Frage. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Und der Text liefert auch gleich die Antwort, nämlich, wenn er sich hält nach deinen Worten. Wenn er sich hält nach deinen Worten. Ihr lieben Kinder, kennt ihr dieses Lied? Wie wird ein Junge seinen Weg unsträflich gehen? Wie wird ein Junge seinem Herrn gefallen? Kennt ihr das? Wenn er sich hält an Gottes Wort. Kennt ihr es? Ich will Hände sehen. Ich sehe nur Ältere, die aufzeigen, die es kennen. Ich sehe keine Kinder, die es kennen. Das ist ein Auftrag, Leute. Wir müssen dieses Lied den Kindern beibringen. Wir müssen es ihnen beibringen. Wie wird ein Junge seinen Weg unsträflich gehen? Wie wird ein Junge seinem Herrn gefallen? Kennt ihr noch? Wenn er sich hält an Gottes Wort, wenn er sich hält an Gottes Wort und so weiter. Ich möchte, dass die Kinder das können. Das prägt sich sehr stark ein. Und es ist das Auswendiglernen eines Bibeltexts ohne viel Mühe. Wie wird ein Junge seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält nach Gottes Wort? Nun, der ganze Psalm 119 ist ein Psalm voller Lob und Freude, ein Psalm voller Leidenschaft für das Gesetz Gottes. Er hat ganze 176 Verse. Das ist das längste Kapitel der Bibel. Und diese unglaubliche Zahl 176 resultiert daraus, dass einfach immer 8 Verse im Hebräischen mit demselben Buchstaben beginnen, nach dem hebräischen Alphabet. Und 8 mal 22, denn so viele Buchstaben hat das hebräische Alphabet, ergibt eben 176. Und es gibt tatsächlich einen Mann, es gab ihn, der so angetan war von dieser Botschaft des 176. Psalms, dass er tatsächlich, ohne einen einzigen Vers auszulassen, diesen ganzen Psalm vertont hat. Heinrich Schütz. Sein letztes großes Werk, der Schwanengesang. Psalm 119 in 11 Motetten, jeweils 16 Verse. Was macht das Gesetz Gottes, dass die Leute es so loben? Man kann ja das nicht stark genug fragen in einer Zeit, wo das Gesetz Gottes auch so mit Füßen getreten wird, wie in der unseren. Wenn er sich hält nach deinen Worten. Das ist ein schönes Ziel, das haben wir alle, wenn unsere Kinder geboren werden. Natürlich sagen wir, lieber Gott, nimm du dieses Kind, hilf, dass es groß wird in der Furcht Gottes und dass es in dieser Furcht Gottes bleibt. Und das ist ein guter Wunsch. Nun, meine Botschaft heute ist ein bisschen leicht und schwierig. Leicht ist dies. Die Jungen, die Kinder, gehören alle schon dem lieben Gott. Also wer sich Sorgen macht um das Seligwerden der Kinder, macht sich umsonst Sorgen. Die Kinder gehören dem lieben Gott. Ich zitiere hier Markus Kapitel 10. Wir haben das unlängst in der Lektion auch diskutiert. Sie brachten Kindlein zu ihm, dass er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an, die sie trugen. Seht ihr, wie Erwachsene auf Kinder reagieren? Da aber Jesus das sah, wurde er unwillig. Und er sprach zu ihnen, lasst die Kindlein zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Habt ihr es gehört, Kinder? Der liebe Gott hat euch so lieb. Euch, Kleine. Ein paar hören mir sicher zu. Der hat euch so lieb, dass er schon verspricht, dass euch das Reich Gottes gehört. Jeder Gedanke eines Kindes, wie komme ich da rein, ist Produkt einer Erziehung, die dem Kind das Reich Gottes abgesprochen hat. Kinder sollten verstehen, ohne große Komplexe und Probleme dabei zu haben, dass Jesus ihr Freund ist, dass Jesus sie liebt und dass Jesus sie von vornherein für sein Reich gedacht hat. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kindlein, der wird nicht hineinkommen. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kindlein, wird nicht hineinkommen. Wie kompliziert ist der Weg ins Reich Gottes für viele Menschen? Und Jesus sagt, du musst es in Empfang nehmen wie ein Kind. Schaut in die Augen der Kinder. Sagt ihnen, dass Gott sie liebt und schaut, wie sie darauf reagieren. Ist das deine Reaktion? Und dann kommt, er herzte sie, er legte die Hände auf sie und segnete sie. Dieser Jesus hat keine Berührungsängste. Der hat auch nicht gleich fürchten müssen, dass ein Zeitungsartikel über ihn entsteht, wo geschrieben steht, wie er Kinder missbraucht. Die Frage ist, haben wir eine solche Beziehung zu unseren Kindern, wenn es um Gott und um die Liebe Gottes geht, wenn wir sie erklären? Oder machen wir das kompliziert? Ja, du kommst auf jeden Fall ins Reich Gottes, wenn. Oder sagen wir ihnen, du bist ein Kind Gottes sowieso. Wisse, dass er dich will und dass er dich holen wird. Und wenn du fragst, warum du da hineinkommst, dann gebe ich dir nur eine Antwort. Weil Jesus dich liebt, kommst du da hinein. Und weil du Jesus liebst. Und dann frage ich nach, liebst du Jesus? Und dann sagen die Kinder, ja, ich liebe Jesus. Was fragst du dann, ob du im Reich Gottes bist? 8-, 9-, 10-jährige Kinder können diese Frage schon haben. Sie können schon kommen mit der Frage. Also ich weiß nicht, werde ich sicher dabei sein? Und da suchen sie Antwort von den Erwachsenen. Und da müsst ihr reinfahren wie ein Donnergott, im positiven Sinn. Und müsst ihnen klar machen, dass sie diese Sorge nicht haben sollen. Denn die Kinder gehören Gott. Wäre Jesus da, jetzt, dann würde er dich umarmen, würde dir einen Kuss geben und würde dich segnen. Das ist, was Jesus tun würde. Deshalb ist es gut, und da zitiere ich jetzt ganz noch im Gegensatz aus dem Predigerbuch, Kapitel 12, Vers 1, gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe denn die bösen Tage kommen und die Jahre herzutreten, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Und wir wissen, wovon er hier redet. Es wird ja dann nachher geschildert im Predigerbuch, diese Alterserscheinungen, dass die Menschen dann merken, die Gestalt wird ein bisschen zittrig, nicht? Das merke ich auch gerade bei mir, nicht? Die Stimme wird vielleicht ein bisschen höher, merke ich auch bei mir, bei den Augen braucht es ein bisschen stärkere Sehhilfen, die Ohren funktionieren noch, aber wer weiß, wer weiß. Aber wir sollen an den Schöpfer denken in der Jugend. Warum? Am Anfang, von Anfang unseres Seins her gehören wir schon Gott. Er schenkt uns das Himmelreich. Und dann irgendwie, darf ich das so sagen, dann irgendwie entgleitet es uns. Wir werden erwachsen und das ist nicht mehr ganz so fix. Das ist nicht mehr ganz so sicher, wie das ist mit dem Himmelreich. Je älter wir werden, desto mehr Sorgen machen wir uns. Ist das nicht furchtbar traurig? Die Einfachheit des kindlichen Glaubens kommt uns abhanden mit der Bildung, die wir aufnehmen. Wir denken dann plötzlich, ich nehme ein Beispiel, weil wir integrieren und differenzieren können, ein Beispiel aus der Mathematik, deshalb muss die Sache mit dem lieben Gott komplizierter geworden sein. Es ist offensichtlich so schwer für einen Heranwachsenden zu bewahren, ich möchte verstehen, wie Gott ist. Und es ist komplex, Gott zu verstehen in seiner Größe, als Schöpfer, als Erlöser, das ist komplex. Aber trotzdem verliere ich nie das Bewusstsein, er hat mich lieb. Der häufig beobachtete Umweg von Kindern der Gemeinde Gottes in die Welt, und ihr wisst, was ich meine, wo sie sich dann später bekehren und zurückkehren in die Werke und Werte und Gemeinschaft ihrer Jugend, das ist kein notwendiges Übel, mit dem man sich abfinden muss. Der liebe Gott hat das nicht so geplant. Der liebe Gott hat es eigentlich so geplant, dass, wenn Menschen an Gott gläubig sind, es die nächste Generation noch leichter hat mit dem Glauben und noch tiefer hineinsteigt und noch mehr Fortschritte macht. Gott in einer viel anderen Weise noch erfährt. Aber es scheint sehr schwierig zu sein. Es scheint sehr schwierig zu sein und mir kommt vor, im Laufe der Jahrzehnte, wo ich das überblicke, dass es immer schwieriger wird. Die junge Generation, von der wir am Anfang sagen müssen, sie gehört Gott sowieso, in einer solchen Weise heranwachsen zu lassen, dass sie dieses Gefühl nicht verlieren. Immer mehr suchen den Umweg. Nun, das kann gut enden, die Sache mit dem Umweg. Und dafür sind wir dankbar. Denn Gottes Wege sind groß und wunderbar und er ist mächtig und er kann alles umdrehen. Aber es muss nicht gut enden. Jedes Kind, jeder Jugendliche, der sich entscheidet, den Umweg zu gehen, ist etwas, was uns in die Knie zwingen muss. In die Knie des Gebets. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen mit Argumenten wie, naja, jeder Mensch hat seinen freien Willen, muss er selber zurande kommen. Es muss uns ins Herz schneiden, wenn wir sehen, dass Jugendliche einen anderen Weg gehen als den Weg Gottes. Wir können nicht zufrieden sein und ruhig zur Tagesordnung übergehen. Es muss von uns das Gebet kommen. Was ist das Problem der Jugend? Ich vergleiche es ein bisschen mit der Situation Josuas. Josua als junger Mann hatte schon das Problem mit den Leuten, die aus Ägypten gezogen sind, dass viele von denen ganz komische Ideen hatten, aber nicht so, ja, wir wollen Gott folgen. Und was macht Gott? Gott macht Tabula rasa, schickt sie alle in die Wüste, ihr kennt die Geschichte, und alle über 20 Jahre werden in der Wüste bleiben. Nur die unter 20-Jährigen werden halt 40 Jahre älter und dürfen dann auf den zweiten Versuch der Landnahme gehen. Und dann, nachdem dieser zweite Versuch der Landnahme kommt, nicht, sieht man, wie radikal der Urteilsspruch Gottes in dieser Angelegenheit war. Was konnten denn die Jugendlichen von den Alten, die so viel murrten und so viel Steine dem lieben Gott in den Weg legten, was konnten die denn von dem lernen? Und bei näherem Hinblicken muss man sagen, leider nicht viel Gutes. Leider nicht viel Gutes. Woher kommt dann die Generation, die dann doch ins Land Kanaan zieht, wenn die Alten es ihnen nicht beibringen konnten? Das ist ein Wunder Gottes, dass das geschehen ist. Ja. Denn im Grunde genommen haben wir bei der Landnahme auch unsere Probleme. Wir haben keine geläuterte Jugend vor uns. Wir haben eine schwierige Zeit. Und einzig Josua und die Ältesten halten das Ganze zusammen. Und in dem Augenblick, wo diese sterben, wo diese Generation geht, die Generation des Auszugs, wird das Volk so brabbelig, führerlos, dass es nur zu beklagen ist. Der helle Wahnsinn bricht aus. Und das ist die Geschichte Israels. Was hätten die Resultate einer guten Erziehung sein können? Musste das so kommen, wie es da kam? Hätte nicht so kommen müssen. Was hätten die Resultate einer guten, geistlichen, liebevollen Erziehung sein können? Wenn man sich das vorstellt, dann kommt einem das Weinen. Und ich glaube, dass der liebe Gott da viel weint, wenn er mit uns arbeitet. Ich behaupte nun Folgendes. Das Problem der Jungen sind die Alten. Das kann ich mit 66 sagen, ich darf mir das leisten. Ja. Wäre ich jetzt jugendlich, dann würde nachher ein lieber Bruder zu mir kommen und sagen, bitte nimm den Mund nicht so voll, nicht? Aber jetzt kann ich mir das leisten. Ich glaube, dass folgende Probleme da sind. Erstens, zu wenig Zeit. Wir Alte haben zu wenig Zeit für die Jungen. Das beginnt in unserer eigenen Familie. Wir verbringen zu wenig Zeit. Das heißt, zu wenig Zeit mit Reden, zu wenig Zeit mit Liebhaben. Wir sagen ihnen nicht oft genug, wie wertvoll und wie teuer sie uns sind. Wir spielen nicht mit ihnen. Wisst ihr, wie wichtig das wäre, dass wir Zeit haben, für unsere Kinder und Jugendlichen mit ihnen zu spielen? Das wäre eine Art Erziehung. Gegenwart der Eltern, liebevolle Hingabe die ganze Zeit. Geborgenheit. Es sind die kuscheligen Familien, die starke Charaktere hervorbringen. Es sind die kuscheligen Familien, wo die Kinder nachher nicht, ich sage das jetzt einfach so, einen Psychotherapeuten brauchen. Ihr dürft mich alle verurteilen, ich halte das aus. Aber die Wahrheit ist es. Die Probleme unserer Jugend sind familiengemacht. Zu wenig Zeit, zu wenig Hingabe. Wenn du Kinder in die Welt setzt, dann kann es ja sein, dass mal das Gefühl kommt, jetzt ist es mir zu viel. Der Teufel weiß schon, welche Schrauben er drehen muss in einer Familie, damit die Eltern zusammenbrechen. Aber sagen kannst du es nicht. Kannst nicht zu deinen Kindern sagen, ihr seid mir zu viel. Die Kinder können nichts dafür, dass sie da sind. Das ist doch wohl eindeutig. Sind nicht zu viel. Zu wenig Hingabe. Zu wenig positive Emotion. Wie oft umarmt ihr eure Kinder und sagt ihnen, dass ihr sie lieb habt? Das klingt so banal. Es klingt so banal, aber es ist so wichtig. Ich sage das auch zu Kindern, die gar nicht meine sind, die auch nicht meine Enkel sind. Wenn ich sehe, da ist ein Moment und der schaut zu mir auf, dann beuge ich mich runter zu ihm und sage, wie geht's dir heute? Ich hab dich lieb. Positive Betonung. Emotional gesund einfach, haben wir zu wenig. Wir haben auch zu wenig Standhaftigkeit. Da kommt irgendetwas in der Gesellschaft auf uns zu. Die Kinder, vielleicht schon in einem gewissen Alter, nehmen das auf. Papa, das will ich auch! Und liegen dem Papa so lange in den Ohren, bis er es ihnen kauft. Nein! Zu wenig Standhaftigkeit. Wir kaufen unseren Kindern nicht jeden Dreck, der gerade auf dem Markt ist. Zu wenig Fokussierung. Wo will ich denn hin mit meiner Familie? Was ist denn das Wichtigste, was ich meinen Kindern beibringen soll? Was ist das Wichtigste? Wo soll das am Ende hinführen? Und es ist wichtig, dass wir eine klare Fokussierung haben. Und dann kommt noch dazu, dass wir vielfach zu bequem sind, weil Kinder aufziehen anstrengend ist. Und es fordert uns ganz. Es kann bedeuten, dass manches, was ich eigentlich machen wollte, ich nicht dazukomme. Um der Kinder willen, die mir wichtig sind und die ich nicht allein lasse, die ich nicht sich selbst überlasse, die ich nicht den Versuchungen überlasse, die über sie hereinstürmen. Und zu viel Ablenkung und zu viel Zerstreuung. Es ist sehr schwer, mit Jugendlichen heute irgendeine Sache fokussiert zu diskutieren. Das ist schwieriger geworden in den letzten 20 Jahren. Warum? Weil sie so viel abgelenkt sind. Weil sie sich kaum auf etwas länger als ein paar Minuten konzentrieren können. Wir können euch die Lehrer Geschichten darüber erzählen. Aber es ist nicht die Schuld, weil der Lehrer schlecht ist. Diese Fähigkeit ist vielen Kindern abhanden gekommen, weil sie mit so viel Zerstreuung zugemüllt sind, dass klares Denken erst wieder gelernt werden muss. Und wenn die Zerstreuungszumüllung anhält, dann schaffen sie das nicht. Dann werden sie es nicht lernen, fokussiert zu denken. Und was kann dem Teufel lieber sein als eine Herde Schafe, die nicht weiß, wo vorn und hinten ist? Und die nicht in der Lage ist, selbstständig zu denken, weil das nicht mehr drin ist. Organisch ist es nicht mehr drin. Ja, mei, ich halte jetzt nicht Bojans Predigt. Ich halte nicht Bojans Predigt. Aber ihr wisst, was er dazu sagen würde. Eigentlich sind wir ja schon informiert hier in dieser Gemeinde. Und dann auch das Problem Untreue. Kinder, wenn sie heranwachsen, sehen bei ihren Eltern, Großeltern, anderen Leuten in der Gemeinde, ja, gesagt wird das, aber getan wird was anderes. Und was Kinder radikal zerstört, ist Untreue in der Ehe und Scheidungen. Es muss auch ganz klar mal gesagt werden. Wir haben Mitleid mit jedem, der sich nicht verträgt, und wir verurteilen niemanden. Aber jede Scheidung zerstört die Kindergeneration. Bedenkt das. Wenn es wirklich nicht geht, dann gebe ich den Rat, haltet bitte so lange aus, bis eure Kinder selbstständig sind. Dann wird es noch schlimm genug für sie werden, wenn sie sehen, wie ihr Kindheitsheim zerbröselt. Aber ihr lasst euch scheiden und die Kinder sind 2, 3, 5, 10 Jahre alt. Und ich glaube, das überleben die schon irgendwie. Das ist nicht der Fall. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Wenn er sich hält nach deinen Worten, die muss man ihm aber erst beibringen, oder? Er weiß das ja nicht von Geburt an. Er muss ja erst lernen, was die Worte Gottes sind. Aus den Sprüchen kommt der Text, wie man einen Knaben gewöhnt, so lässt er nicht davon, auch wenn er alt wird. Und meine Frage ist, wie macht man das? Und meine Antwort ist, durch Zeit, durch Beispiel, durch Spiel, durch Liebe und Geborgenheit, in Freundlichkeit und Geduld. Die starken männlichen Eigenschaften sind Zärtlichkeit, Geduld und liebevolle Zuwendung. Habt ihr das gewusst, ihr Machos? Das sind die starken männlichen Eigenschaften, so nennt Ellen White sie. Die starken männlichen Eigenschaften. Zärtlichkeit, Geduld. In Freundlichkeit und Geduld, im Bewusstsein, dass Jesus, der die Kinder liebt, an unserer Seite steht, um uns zu helfen und um den Erfolg zu bringen. Ich bete auf meinen Knien, meine Frau und ich verbringen Zeit damit, für Kinder zu beten. Alle brauchen diesen Schub, der von oben kommt. Wir können das nicht stemmen ganz allein. Und die besten Methoden helfen nicht, wenn Gott nicht da ist. Wie heißt das? Wo der Herr nicht das Haus baut, arbeiten umsonst, die daran bauen. So ist das. Wir brauchen die Hilfe Gottes. Und wir brauchen innerhalb der Familie einen Zusammenhalt, der es den Kindern möglich macht, dass sie den Gott, den sie lieben von Kindheit auf, nicht verlieren. Das ist jetzt mein Statement. Dass sie ihn nicht verlieren, sondern bei ihm bleiben können. Weil auch die Erfahrung rundherum in der Familie so stimmig ist, dass es für sie klar ist, Gott hat noch nie aufgehört, mich zu lieben. Und wenn ein Kind weiß, Gott liebt mich, dann gibt es automatisch, weil es ein Kind ist, weil es spontan ist, die richtige Antwort. Ich werde jetzt, nachdem ich das aufgezeigt habe, weil es mir so auf dem Herzen liegt, euch noch einige Zitate bringen. Zitate, die das erläutern, was ich ihr gesagt habe. Einmal, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, denn Missverständnisse auf dem Thema sind eigentlich immer da und immer möglich. Buch Erziehung von Ellen White. Gehorsam, sagt sie, ist eine der ersten Tugenden, die ein Kind lernen muss. Ehe es alt genug ist, vernünftig zu urteilen, kann man es lehren, zu gehorchen. Aber wie? Wie bringt man einem Kind Gehorsam bei? Ich sag's noch einmal. Aber dann. Nein, Leute. So nicht. Das sind die falschen Methoden. Das sind die Methoden, die Jesus aus dem Herzen der Kinder vertreiben. Wie sagt sie? Durch sanfte, habt ihr gehört? Durch sanfte, aber beharrliche Bemühung sollte ihm diese Gewohnheit eingepflanzt werden. Jetzt frage ich euch, was ist mühsamer für die Eltern? Mit der flachen Hand auf den Tisch zu hauen und zu brüllen oder sanft und beharrlich zu bleiben? Und sanft und beharrlich und sanft und beharrlich, bis das Kind einlenkt. Was ist das Anstrengendere? Ja, Leute, das Anstrengende, wenn dein Kind das ist, was du liebst, ist das Schreien. Glaubt mir das, weil das Schreien tut euch selber weh. Wenn du dein Kind liebst, dann weißt du, ich werde nicht in Zorn geraten. Ich werde in Ruhe mit dem Kind sprechen und so sanft, dass es am Ende funktioniert. Damit kann man jenen späteren Auseinandersetzungen zwischen Wille und Autorität, die so viel Entfremdung und Bitterkeit gegenüber Eltern und Lehrern verursachen und so oft zum Widerstand gegen alle menschliche und göttliche Befehlsgewalt führen, in starkem Maß vorbeugen. Wie wird vorgebeugt? Durch sanfte Beharrlichkeit. Habt ihr das? Ziel der Zucht, der Erziehung, ist es, das Kind zur Selbstständigkeit heranzubilden. Selbstständigkeit. Es soll Selbstvertrauen und Selbstbeherrschung in sich entwickeln. Deshalb muss man seine Vernunft in den Dienst des Gehorsams stellen, sobald es Zusammenhänge verstehen kann. Die ganze Behandlung sollte dem Kind zeigen, dass das Gehorchen recht und billig ist. Man bringe es zu der Einsicht, dass alle Dinge einer Gesetzlichkeit unterstehen und dass Ungehorsam am Ende zu Unheil und Leiden führt. Wenn Gott sagt, du sollst nicht, dann warnt er uns in Liebe vor den Folgen der Unbotmäßigkeit, um uns vor Schaden und Verlust zu bewahren. Das kommt aus einem modernen Buch, 1999. Und es ist von einer Autorin, die unterscheidet hier zwischen Teufelskreis und Engelskreis. Es ist genau das, was wir gerade besprechen. Der Teufelskreis ist, wenn die Elternperson sich abweisend, strafend verhält, wenn das Kind sich unverstanden fühlt, nicht akzeptiert, zurückgestoßen, dann verschließt sich das Kind und die Antwort des Kindes wird Aggression. Und die Elternperson empfindet noch mehr Ärger und fühlt sich aber gleichzeitig hilflos. Der Teufelskreis. Und wenn wir ehrlich sind, das haben alle schon hinter uns. Nicht? Auch alle, die wir jetzt klug über Erziehung reden, das haben wir hinter uns, das kennen wir. Wie sieht der Engelskreis aus? Die Elternperson verhält sich einfühlsam, das Kind fühlt sich verstanden und akzeptiert, das Kind bleibt offen und kooperativ und die Elternperson ist zufrieden, erlebt die positive Wirkung des Erziehungsverhaltens. Der Ton macht die Musik. Wir zitieren dieses Sprichwort. Aber sehr oft denken wir nicht dran. Der Ton macht die Musik. Gerade auch zwischen mir und meinem Kind. Sie sagt, wer über andere Kontrolle ausüben will, muss sich zuerst selbst unter Kontrolle haben. Wenn Eltern oder Lehrer in sich Ungeduld aufsteigen fühlen und in Gefahr sind, unklug zu sprechen, sollen sie lieber schweigen. Im Schweigen liegt eine wunderbare Macht. Mütter, wie provokant eure Kinder sich auch in ihrer Unwissenheit verhalten mögen, gebt der Ungeduld keinen Raum. Lehrt sie geduldig und liebevoll. Seid fest in eurem Umgang mit ihnen. Erlaubt nicht, dass Satan über sie Kontrolle hat. Diszipliniert sie nur, wenn ihr selbst unter der Disziplin Gottes steht. Christus wird der Sieger im Leben eurer Kinder sein, wenn ihr bereit seid, von ihm zu lernen. Der, jetzt schaut mal, sanftmütig und demütig ist, rein und unbefleckt. Doch wenn ihr versucht zu regieren, ohne euch selbst unter Kontrolle zu haben, systemlos, gedankenlos und ohne Gebet, dann werdet ihr sicher die bitteren Konsequenzen ernten. Ihr sollt eure Kinder in Liebe korrigieren. Erlaubt ihnen nicht ihre eigenen Wege, bis ihr schließlich zornig werdet und sie dann bestraft. Kennt ihr das? Ein Kind macht was und es soll es eigentlich nicht. Aber weil es so witzig ist, lachen alle und dann macht man halt mit. Aber irgendwann geht es euch so auf die Nerven, dass er dann sagt, jetzt ist Schluss. Aber warum soll das Kind mit etwas Schluss machen, was bis jetzt so lustig war? Es wird nicht Schluss machen. Und das endet am Ende mit einer Auseinandersetzung, Streit, Weinen, Schreien, Unverstand. Eine solche Art Korrektur, sagt sie, hilft dem Bösen nur, anstatt es zu heilen. Einem irrenden Kind gegenüber zornige Leidenschaft zu offenbaren, bedeutet, das Übel zu vermehren. Ein solches Verhalten entfacht dem Kind die schlimmsten Leidenschaften und führt es dazu zu denken, dass es euch völlig egal sei. Und das denken sie wirklich. Noch 10-Jährige schaffen das. Du bist grob mit einem 10-Jährigen und er wird dir sagen, du magst mich nicht. Das Kind wird bei sich denken, dass ihr es nicht so behandeln würdet, wenn es euch etwas bedeutete. Und denkt ihr wirklich, dass Gott es übersieht, in welcher Weise diese Kinder korrigiert werden? Nehmt das Reich Gottes an wie ein Kind, sagt Jesus. Hört ihr das noch? Gott weiß es und er weiß auch, was die gesegneten Resultate sein könnten, wenn die Korrektur von Seiten der Erzieher in einer Weise geschehe, die das Herz der Kinder eher gewinnt als zurückstößt. Heißt das, wir sollen sie nicht korrigieren? Nein, das heißt das nicht. Kinder brauchen Korrektur. Kinder brauchen Korrektur, aber gewinnend. Ich bitte euch, weist eure Kinder nicht im Zorn zurecht. Gerade in solchen Augenblicken müsst ihr mehr denn je mit Demut, Geduld und unter Gebet handeln. Das ist der Augenblick, in dem ihr mit den Kindern niederknien sollt, den Herrn um Vergebung bitten. Trachtet danach, sie durch die Manifestation, das heißt durch das Zeigen eurer Liebe für Christus zu gewinnen, durch eure Freundlichkeit und Güte. Und ihr werdet sehen, wie eine höhere Macht als eine irdische nur sein kann, mit euren Anstrengungen zusammenwirkt. Wenn ihr gezwungen seid, ein Kind zurechtzuweisen, erhebt eure Stimme nicht in die hohen Tonlagen. Verliert nicht eure Selbstbeherrschung. Eltern, die bei der Zurechtweisung der Kinder dem Zorn Raum geben, sind mehr im Unrecht als das Kind. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, das war, als ob mir jemand einen Faustschlag versetzte. Eltern, die bei der Zurechtweisung ihres Kindes dem Zorn Raum geben, sind mehr im Unrecht als das Kind. Das hat mein Denken komplett umgedreht. Eltern und Lehrer müssen lernen, die Entwicklung des Kindes zu leiten, ohne seine Fortschritte durch eine übermäßige Kontrolle zu hindern. Zu viel Disziplin ist ebenso verwerflich wie zu wenig. Jetzt kommt's. Sich anzustrengen, den Willen des Kindes zu brechen, ist ein furchtbarer Fehler. Das Denken der Menschen ist oft ganz unterschiedlich. Durch Gewalt kann man wohl eine äußerliche Unterwerfung erzielen, aber bei vielen Kindern hat das nur eine noch heftigere innere Auflehnung zur Folge. Selbst also, wenn die Eltern oder Lehrer Erfolg haben und die Kontrolle über ein Kind gewinnen, die sie sich wünschen, durch das Brechen des Willens, meint sie, kann das Endergebnis für das Kind nicht weniger schädlich sein. Da die Übergabe des Willens für manche Kinder schwieriger ist als für andere, sind nicht alle gleich. Da habt ihr 3 Kinder und ihr fragt euch, was da los ist. Ganz verschieden. Ihr denkt, ihr erzieht sie alle gleich, ganz verschieden, ganz verschiedene Probleme. Da die Übergabe des Willens für manche Kinder schwieriger ist als für andere, sollte der Lehrer es seinen Schülern so einrichten, hört, hört, dass es für sie so leicht wie nur möglich ist, seinen Anordnungen zu gehorchen. Macht dem Kind das Gehorchen leicht. Das ist ganz gegen das Erziehungsprinzip etlicher, die ein Kind unter die Knute zwingen und erst zufrieden sind, wenn sie es geschafft haben. Denn dann war es gehorsam. Das ist nicht das Stil Jesu. Das ist nicht das Stil Jesu. Der Wille sollte geführt und geformt werden, niemals aber ignoriert oder zerbrochen. Und das, Leute, sagen uns heute auch Schreiber des 21. Jahrhunderts. Ich habe hier ein Zitat von Nicole Anders. Das ist übrigens dieselbe, von der vorhin die Grafik war. Sie sagt: Seelische Verletzungen werden hervorgerufen, wenn sie das Kind häufig, oft, immer anbrüllen, es niedermachen, kleinhalten, kritisieren, bloßstellen, von Freunden isolieren, schuldig machen, dem Kind ständig mit dem Rausschmiss oder gar mit Trennung, mit Scheidung, dem Tod oder Krankheit drohen. Entwürdigende Maßnahmen haben häufig das Ziel, das Kind zu beschämen, seinen Willen zu brechen. Wir reden also vom selben. Dauerhafte Entwürdigungen verursachen massiven seelischen Schaden bei den Kindern. Die Jungen, ihr Lieben, gehören alle Gott. Die Jungen gehören alle Gott. Und sie brachten Kindlein zu ihm, dass er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an, die sie trugen. Da das aber Jesus sah, wurde er unwillig und er sprach zu ihnen: Lasst die Kindlein zu mir kommen, wehrt ihnen nicht. Solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kindlein, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Ihr müsst die Kinder den Kuss Jesu spüren lassen. In der Art und Weise, wie er mit ihnen umgeht. Denn es ist wichtig, dass sie Jesus kennen und lieben lernen, ehe die Jahre kommen, von denen gesagt wird, sie gefallen mir nicht. Jeder Jugendliche, der Jesus liebt, weil seine Eltern ihm gezeigt haben, wie liebevoll Jesus ist, ist auf einem guten Weg. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Wenn er sich an Gottes Wort hält, wie kann er sich an Gottes Wort halten, wenn er es liebt? Wie kann er es lieben, wenn es ihm von Menschen beigebracht wurde, die ihm die Liebe Gottes in seinem Wort gezeigt haben? Die Liebe ist alles und ohne die Liebe ist alles nichts. Erziehung im Glauben muss eine höchst liebevolle Erziehung sein, sonst ist es eine Impfung. Ihr wisst, was eine Impfung macht. Wollt ihr, dass unsere Kinder geimpft sind gegen Jesus und seinen Geist? Jesu Wort an uns. Zur selben Stunde traten die Jünger zu Jesu und sprachen: Wer ist doch der Größte im Himmelreich? Schaut, das sind die Sorgen, die wir haben, die Erwachsenen. Wer ist der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich, stellte es mitten unter sie und sprach: Wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dies Kind, hört ihr die Wortwahl, erniedrigt wie dies Kind, er spricht auf Menschenweise, weil wir es anders nicht verstehen. Aber es ist keine Erniedrigung. Wer sich nun selbst erniedrigt wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und jetzt hört diesen Satz: Wer aber ärgert dieser geringsten einen, die an mich glauben, er könnte auch sagen, die mir gehören, dem wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft werde im Meer, da es am tiefsten ist. Das Neue Testament ist radikal in diesen Fragen. Radikal. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, wir alle, nicht ich mit meinen 66 und ihr mit euren 40 oder 25, wenn ihr schon Kinder habt. Die Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist, lieben wir sie genug? Haben wir sie genug geliebt? Haben sie tatsächlich durch unsere Liebe den Herrn Jesus sehen können? Das muss uns umtreiben. Nicht, was sie gerade machen oder nicht machen. Der Herr sei mit uns allen. Seine Kraft und seine Macht möchte er in der Gemeinde zeigen. Durch Familien, die ihm treu ergeben sind. Und diese Ergebenheit zeigt sich dadurch, dass wir seine Wesensart annehmen. Und seine Wesensart ist der liebevolle Umgang miteinander. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.